Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung mit der Überschrift Zwischen Goethe und Google. Was ist Bildung? Wir steigen mal mit einer Zahl ein. Für dieses Jahr hat die Bundesregierung mehr als 18 Milliarden Euro für Bildung beschlossen. Das wurde von der Regierung als Rekordsumme gefeiert. Aber zum Vergleich, der Etat für Arbeit und Soziales liegt bei 150 Milliarden. Was wäre, wenn es umgekehrt wäre? Würden wir dann international an der Bildungsspitze stehen? Oder spielt Geld gar nicht so eine große Rolle? Bedeutet Bildung Wissen? Und an welchen Orten soll sie vermittelt werden? Darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Stefan Jansen, Professor für Management, Innovation und Finanzen an der Karlshochschule in Karlsruhe, der sagt, wenn Bildung scheitert, dann liegt das immer am Lustverlust. Guten Morgen, Herr Jansen.
Schönen guten Morgen, Frau Steinhauer.
Bei meinem zweiten Gast geht es weniger um die Bildungslust als um den Verstand, denn sie meint, Bildung ist ein selbstreflexiver Vorgang und funktioniert nur über konkrete Inhalte. Herzlich willkommen, Professorin Susanne Link-Klitzing, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, der die Lehrkräfte an Gymnasien, Gesamtschulen und Hochschulen vertritt und an anderen Bildungseinrichtungen, die auf das Abitur vorbereiten. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Mit Ihnen beiden möchte ich heute über Bildung in Deutschland reden, wobei mich natürlich auch die Meinung unserer Hörerinnen und Hörer interessiert. Also, liebe Schüler, Azubis und Studierende, auch an Sie die herzliche Einladung, sich zu beteiligen und uns zu sagen, wie Sie Bildung definieren und an welchen Orten oder in welchen Räumen Sie bisher besonders viel fürs Leben gelernt haben. War das im Theater, im Kino, im Jugendzentrum, in der Feuerwache, in der Fabrik? Unsere kostenlose Telefonnummer für Ihre Anrufe ist die 0800 22 54 22 54, oder aber Sie schicken eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Link-Klitzing, Bildung ist ein selbstreflexiver Vorgang, sagen Sie. Wen oder was reflektiert die Bildung denn?
Ja, also ich reflektiere mich und mein Selbstverständnis und ich reflektiere die Welt. Ich kann das vielleicht nochmal in Bezug auf Ihre Anmoderation deutlich machen. Da hieß es, Goethe oder Google, ist das Bildung? Ich würde jetzt sagen, beides ist keine Bildung, weil das ist zunächst mal Wissen. Aber in der Auseinandersetzung mit diesem Wissen, mit diesen Wissensbeständen, bilde ich mich selber, verändere ich mich selber, blicke ich anders auf mich und auf die Welt und um die Welt eben vernünftig zu verstehen. Also hier ist das Verständnis auch wichtig. Verständnis kommt von Verstehen, also vom inhaltlichen Begreifen eines Sachverhalts. Und das ist eben mehr als die bloße Kenntnisnahme. Da geht es auch um die intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs, in dem der Zusammenhang steht. Und da glaube ich, dieses tiefere Verständnis im Sinne eines so weit wie möglich vollständigen Verständnisses, auch als Überblick und Einordnung in Zusammenhänge, dieses tiefe Verständnis, das ist Bildung, das kommt heute mal ein bisschen kurz. Und da habe ich oft den Eindruck, dass heute eben Verstehen fast mehr mit Stehen zu tun hat, also mit der Frage, wo das steht, was man gerne wissen will oder soll, und dass diese Dimension des gewusst wo bzw. gewusst wie mit dem Verstehen oft gleichgesetzt wird. Und hier würde ich einen deutlichen Unterschied machen.
Also Sie sagen, das kommt zu kurz, weil wir Bildung viel zu sehr mit Wissen gleichsetzen.
Wissen ist ein Bestandteil von Bildung, aber Wissen alleine verändert nicht meine Sicht auf mich selber und auf die Welt und gibt möglicherweise auch keinen Handlungsimpuls. Bildung heißt letzten Endes in einem reflektierten Selbst- und Weltverständnis auch immer, dass ich Verantwortung für mich übernehme, für meine Nächsten, für die Gestaltung der Welt letzten Endes.
Sie sind die erste Frau an der Spitze des Philologenverbandes, seit 20 Jahren nicht mehr im Schuldienst, aber in der Ausbildung von Gymnasiallehrerinnen und Lehrern tätig. Wie nah sind Sie noch so an der täglichen Praxis und an den Schülern?
Ziemlich nah, würde ich sagen, weil, also lebenspraktisches Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio und treffe da die Referendare, die ich ausgebildet habe, und die sagen immer, ah, Frau in Klitzing, wie schön, dass ich Sie hier treffe. Können Sie mich nicht mal im Unterricht besuchen? Genau das mache ich immer wieder. Und da finde ich eben auch wieder diese Verknüpfung von genau dem, was ich sage. Also Inhalte als Gegenstand der Auseinandersetzung, um ein verändertes Verhältnis zu sich selber und der Welt zu bekommen. Beispielsweise habe ich neulich gerade eine Deutschstunde in der 7. Klasse besucht, also volle Pubertät, wo es letzten Endes darum ging, wie ticken Jugendliche heute eigentlich und wie kann man ihnen sozusagen in der Selbstwerdung behilflich sein, auch mit literarischen Texten. Und da ging es dann um einen Text von Rainer Kunze, der heißt 15. Und eingeleitet wurde diese Stunde beispielsweise damit, dass die Lehrerin verschiedene Bilder von Jugendzimmern aufgehängt hatte im Klassenraum. Und die sahen natürlich, wie man sich vorstellen kann, in der Regel etwas anders aus als die Erwachsenenzimmer, nämlich ganz gut chaotisch. Die Schülerinnen und Schüler sollten eigene Impulse sammeln, reflektieren, wie ihr Zimmer aussieht, wie der Blick des Erwachsenen darauf sein kann. Und in weiteren Schritten wurde sich dann eben mit der konkreten Literatur beschäftigt.
Welchen Eindruck hatten Sie von der Lehrerin? Wie sehr konnte die für ihr Fach Deutsch begeistern und die Schüler inspirieren?
Toll. Tolle Frau. Ich habe die in der Ausbildung kennengelernt, die brennt. Die brennt für die Sache, die brennt für ihr Fach, die brennt für die Literatur. Ihr zweites Fach ist Politik. Da habe ich eine weitere Stunde wieder angeguckt und sie anschließend beraten. Da ging es darum, sind Löhne gerecht. Die steckt voll in dieser Sache drin und ist deshalb, glaube ich, auch ein lebendiges Beispiel für diesen Zugang zur Welt. Also sich die Welt über Literatur beispielsweise zu erschließen. Oder aber eben auch über die soziale Ordnung, also wie wird Gesellschaft eigentlich zusammengebaut, wie viel verdienen Menschen. Also sie lebt im Prinzip das, was sie vermittelt.
Und diese Lehrerin, Herr Jansen, ist dann natürlich auch ein gutes Beispiel für die Lust, die man an der Sache haben sollte, um Schülerinnen und Schüler oder Auszubildende zu inspirieren. Denn Sie sagen ja, wenn Bildung scheitert, liegt es immer am Lustverlust. Inwiefern ist Lust ein Kriterium für gute Bildung?
Na, ich denke, dass wir ja grundsätzlich erstmal ein Menschenbild annehmen können, in dem wir von Neugier geprägt sind. Das heißt, kleine Kinder sind ja insbesondere dann Quälgeister, wenn sie das permanente Warum und Wieso und so weiter haben. Und dieses Moment des dauernd Hinterfragens, des sozusagen sich der Welt zu eigen machen, das ist etwas, was wir Neugier nennen und das ist eine der sozusagen Suchtfaktoren, die man allenfalls demotivieren kann. Und da muss ich jetzt ganz offen sagen, tun natürlich unsere formalen Institutionen im Bildungssektor schon auch einen gewissen Beitrag. In der Tat ist es aber so, dass wenn wir uns in der Forschung auch anschauen, auch in Alumni-Forschung von Universitäten, was ein wirklich bleibendes Bildungserlebnis ist, dann ist es die Bindung an eine Lehrerin, an einen Professor, wie auch immer, in dem sozusagen das wahrhaftige Begeisternde, also sozusagen tatsächlich den Geist anzuregen, dann doch im Zentrum steht. Und das hat etwas mit tatsächlich der Persönlichkeit des Lehrenden zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass er oder sie provokativ sein kann, dass er sozusagen eine Person ist, an der man selbst sozusagen sich auch abarbeiten muss. Und von daher ist es in der Tat so, dass jetzt auch, wenn wir über den Kontext der Digitalisierung heute noch reden werden, die Person des Lehrenden einen absolut entscheidenden Faktor haben wird, weil alles andere kann Alexa, Google oder Wikipedia auch faktisch besser machen.
Aber wie kann ich das bei der Digitalisierung, wie kann ich das im Physik, im Chemie, im Matheunterricht umsetzen mit der Lust und mit der Inspiration?
Ja, das Interessante ist ja, dass Sie heute am Samstag eingeladen haben, an dem YouTube 15 Jahre wird. Und YouTube ist sozusagen auch in der Selbstbeschreibung, ist eine Tochter von Alphabet, Google, die sozusagen ein Bildungsportal geworden ist. Und in der Tat merkt man, dass das merke ich auch bei meiner Tochter, wenn sie sozusagen weiß, dass das, was in der Schule gerade drankommt, wissbar ist, dann kümmert sie sich eigentlich um die Fragen, die sie jetzt erstmal nicht beantworten kann und die sie interessiert. Und das war in früher Zeit die Mumifizierung von Krokodilen beispielsweise in Ägypten. Das kam aber jetzt nun überhaupt nicht in der Schule dran. Und dann fängt man an, selber zu lernen. Und das finde ich in der Tat sozusagen eine Qualität, die in den Formaten formalen Institutionen der Bildungssysteme stärker ausgebaut werden muss, nämlich diese Neugier und das Eigeninteresse und auch die Eigensinnigkeit sozusagen zu fokussieren. Und da sind
aber wo ruft Ihre Tochter das denn ab? Ruft die das ab über Alexa und Google und, oder liest die?
Sie hat tatsächlich sozusagen das, was Sie eingangs beschrieben haben, nämlich die Vielfältigkeit von Bildungsanregungsarenen. Die können im Naturkundemuseum sein, da fing das mal an in Konstanz und ging dann aber eben weiter über klassische Was-ist-was-Bücher, was die Bibliothek gerade so hergab. Und dann wurden es irgendwann digitale Medien und dann wurden aber auch Leute befragt, im Tierschutzbund zum Beispiel, wo sie engagiert ist. Also es das heißt eben tatsächlich diese Form, die ich in dem Buch Befreiung der Bildung versuche sozusagen ein bisschen aufzulockern, ist diese alte afrikanische Weisheit, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und dieses Dorf ist eben doch vielfältiger als eine begeisternde Lehrerin. Weil stellen Sie sich vor, die ist jetzt nicht begeistert, weil wir wissen auch, und das war es Frau Kollegin Lind-Klitzing natürlich viel besser als ich, aber um die hohe Depressionsanfälligkeit in diesem Berufsfeld auch. Ne? Das sind Überforderungen, die auch dort auftreten, die eben tatsächlich nicht nur kapazitär, sondern eben auch gesellschaftlich bedingt sind, die in der Schule auf oder auch an Universitäten auf die dort arbeiten, zutreffen. Und da muss ich ganz offen sagen, das müssen wir ein bisschen auflockern und die Digitalisierung hilft uns dabei. Mhm. Das müssen wir gut begleiten, auch mit einsortieren. Deswegen bin ich schon sehr bei Frau Lind-Klitzing, wenn sie sozusagen ihren Bildungsbegriff dort so eigentlich ja fast auch humboldtianisch sozusagen nochmal reaktiviert.
Und wir sind jetzt sehr bei unseren Hörerinnen und Hörern, denn natürlich möchten wir wissen, wie die Sache mit der Bildung sehen. Was gehört für Sie dazu? Muss es der Original-Faust sein oder reicht der Film Fuck You Goethe? Was sollten wir Ihrer Meinung nach wissen, um uns die Welt zu erschließen? Rufen Sie uns an und diskutieren Sie mit unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frau Müller aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Müller.
Ja, guten Morgen. Ich habe Ihre Sendung eingeschaltet und einer der letzten Sätze war, macht es einen Unterschied oder macht es Sinn, sich mit Faust zu beschäftigen oder diesen reicht es, den Film zu sehen, Fuck You Goethe.
Genau.
Und dazu möchte ich sagen, diesen Film habe ich zum Beispiel und vielleicht auch andere schon deshalb nicht gesehen, weil der Titel unter aller Würde ist. So geht es auch nicht. Und man kann natürlich, wenn man das unbedingt möchte, wahrscheinlich möchte man das, ich muss es langsam annehmen, ich hoffe, Sie widersprechen mir, natürlich auch Jugendliche und Kinder richtig runterbringen. Also,
was meinen Sie mit runterbringen?
Ich weiß nicht, also so ein Niveau, ich weiß nicht. Ich meine, wenn, dann soll man ihnen doch wirklich etwas beibringen, beziehungsweise sie fördern, dass sie ihnen Fragen stellen und dass ihre Neugier befriedigt wird. Aber dazu müssten vielleicht auch ein paar Lehrer mehr da sein. Es ist einfach unbefriedigend. Was man hier in Berlin hat an den Schulen, das ist richtig gruselig.
Frau Lind-Klitzing, dieser Film, Fuck You Goethe, hat ja Millionen Jugendliche in die Kinos gelockt. Und möglicherweise waren unter diesen Millionen ein paar, die zum ersten Mal was über Goethe überhaupt kapiert haben und überhaupt was davon gehört haben. Würden Sie Frau Müller zustimmen und sagen, schon der Titel ist billig und der ganze Film taugt eigentlich nicht dazu, uns weiterzubilden?
Ich würde Frau Müller insofern zustimmen, als der Film Fuck You Goethe zur Erschließung des Fausts von Goethe beispielsweise nichts beiträgt. Das heißt für mich aber generell für Unterricht nicht, dass man nicht mit entsprechenden Filmen auch den Faust oder andere Literatur erschließen kann. Da sollte aber ein entsprechender inhaltlicher Zusammenhang bestehen. Der besteht bei Fuck You Goethe ja nicht. Das ist ich habe den zweimal gesehen mit verschiedenen Menschen, einmal mit Älteren, einmal mit Jüngeren, um auch zu gucken, wie reagieren die drauf. Mhm. Ich finde, das ist ein witziges Zeitdokument. Das hat aber in dem Fall mit der Erschließung von Sachinhalten oder mit der Erschließung von Literatur nichts zu tun. Insofern würde ich keinen Zusammenhang zwischen Fuck You Goethe und Goethe, den Literaten des Faust, dem Autoren des Faust, herstellen, aber grundsätzlich sagen, natürlich gehören in den Unterricht verschiedene Arten der Inszenierung oder der Darstellung bestimmter Inhalte zusammen, auch um zu vergleichen, wie hat ein Regisseur den Faust dargestellt in einer bestimmten Szene. Also das muss im Unterricht sozusagen miteinander in Kommunikation Kombination gebracht werden, um für die Schüler zu ermöglichen, was ist der Sinn, wie interpretiere ich das?
Der Faust gehört, Frau Link-Litzing, zu dem, was Sie, glaube ich, Ganzschriften nennen, ne? Die man lesen sollte,
ja,
in der Schule.
Genau.
Was sind Ganzschriften? Können Sie uns da nochmal weiterhelfen?
Ja, das war über Weihnachten in den Medien so eine kleine Debatte. Ich habe die nach Pisa aufgeworfen, wo es um die nicht ausreichende Lesekompetenz von vielen Schülerinnen und Schülern ging. Und ich habe gesagt, ich halte das Lesen von Ganzschriften, also von ganzen Büchern, nicht nur von Auszügen auf Seite 13 oder 15 oder mal eben vorne und hinten reingeguckt, das halte ich nicht für ausreichend, sondern im Unterricht müssen Ganzschriften gelesen werden, eben damit Schülerinnen und Schüler tatsächlich auch selbstständig, eigenständig sich über den Gesamtzusammenhang einen Eindruck verschaffen können und eine Position dazu vermitteln, eine Position dazu ergreifen können, sich in bestimmte Figuren lernen, reinzuversetzen, aus deren Perspektive zu argumentieren. Und da muss man schlicht und ergreifend feststellen, dass in manchen Curricula, in manchen Ländern das Lesen von Ganzschriften deutlich abgenommen hat. Das konnte man insbesondere für Bremen und für Thüringen, aber auch für weitere Bundesländer sagen. Und das habe ich kritisiert.
Also Nordrhein-Westfalen hat den Faust jetzt rausgenommen aus dem Schulstoff. Ab 2021, ab nächstem Jahr, wird er nicht mehr gelesen. Herr Jansen, Ihre Meinung zu Frau Müller?
Ja, also
Fuck you Goethe.
Fuck you Goethe ist sozusagen natürlich ein, ich würde sagen, Ranwanzen an das sozusagen normale, vielleicht auch nicht Deutschlandfunk Kultur zuhörende Publikum, um überhaupt diese Bildungsdebatte nochmal von einer anderen Seite auf den Tisch zu bringen. Und von daher finde ich auch, das ist sozusagen ein Beitrag, den man wertschätzen kann, weil natürlich in diesem Drama, was dort sozusagen ja auch alltäglich in Schulen stattfindet, eben das Thema Heterogenität, diese Frage, wie begeistert man überhaupt Schüler, wie schafft man es, mit diesem aufrichtigen Desinteresse umzugehen. Ja, also wir haben ja in Gymnasien oder Universitäten häufig das unaufrichtige Interesse, also simuliertes Interesse für Noten und so weiter. Das finde ich alles auch eine Bewandtnis, Frau Müller, dass man da sozusagen sprachlich ein bisschen Aversion haben kann. Das kann ich nachvollziehen. Trotz alledem gehört das zu uns dazu. Der Punkt, den jetzt Sie noch mal diskutiert hatten, Frau Link-Litzing, möchte ich auch gerne aufgreifen, weil ich das wirklich faszinierend finde. Ich habe sehr lange auch in amerikanischen Universitäten arbeiten dürfen, wie in Stanford und Harvard. Und da gibt es aktuell einen absoluten Megatrend und der heißt Deep Reading. Und das ist für viele ja wirklich beeindruckend, weil im Prinzip geht es genau darum, was sie sagen, lest doch mal ein Buch. Ja. Das ist jetzt schon deep. Ja. Wir wissen vom Deep Learning, dass das sozusagen selbstlernende Maschinen sind. Das ist das, was
also
wir uns...
Also tiefes, vertiefendes Lernen.
Sich selbst vertiefendes. Ja. Also sozusagen, das ist ja das Tolle an der Neugier, dass sie sich sozusagen eigentlich, wenn man sie nicht demotiviert, sich permanent reenergetisiert und sozusagen man nicht aufhören kann, sondern im Gegenteil, leider wird diese Sucht irgendwann unstillbar. Aber wie man damit didaktisch umgeht, ist natürlich die Frage. Als wir damals 2003 die Zeppelin-Universität begründet haben, war das auch nochmal die Idee, lass uns doch mal eine Universität gründen, die trotz Bologna-Prozess die Idee der Universität wieder ernst nimmt, nämlich eigentlich eine Alexander von Humboldtsche Idee des Herumreisens, des sozusagen Selbstlernens, des Beobachtens und so weiter. Und dafür braucht man tatsächlich Textkenntnis. Das kann ich wärmstens unterstützen. Ich mache meine Seminare selbst in so sehr trivialen Veranstaltungen wie Leadership, Führung oder Management und solchen organisationstheoretischen Fragestellungen nur mit Great Book Seminars und sozusagen wirklich Nobelpreisträgertexten im ersten Semester.
Und das, Sie setzen voraus, dass die Studierenden das auch alles gelesen haben, sonst brauchen die gar nicht erst reinzukommen.
Richtig, weil ne, sozusagen wer sich nicht vorbereitet, beschädigt die anderen in ihrer Zeit. Aber das ist sozusagen tatsächlich etwas, was eine Renaissance bekommen wird. Nur es hat so einen leichten Lesewiderstand tatsächlich zu Beginn. Aber wenn man so einen Max Weber gelesen hat, der irgendwie jetzt auch 120 Jahre abgehangen ist, oder einen Nobelpreisträgertext, wo man sagt, das ist sowas von so, eine unterschiedliche Textsorten sich anzugucken, da müssen wir sie tatsächlich konfrontieren.
Ich würde Sie beide doch noch mal gerne auf Frau Müller bringen. Frau Müller, wenn ich das meine Gäste richtig verstanden habe, widersprechen Ihnen beide. Denn beide sagen, das ist schon auch schätzenswert. Fuck you, Goethe. Das ist einfach eine Form der Bildung zu vermitteln. Sehr gerne. Ja,
ja, also ich habe gesagt,
ich habe früher den Faust noch gelesen als Kind.
Ja.
Und habe das auch geschafft und kam mir auch nicht so vor, als wenn ich es nicht schaffen würde. Das war wirklich nicht so schwer, Faust zu lesen, vielleicht als 12, 13 Jahre, weiß ich jetzt nicht mehr genau, im Unterricht. Und dann möchte ich noch etwas sagen, russische Menschen lesen immer. Das war vor Jahrzehnten schon so und das ist auch heute so. Das sind disziplinierte Menschen. Wer nicht mehr liest, das ist der Westen. Und da fragt man sich, warum?
Frau Lenklitzing. Jetzt können Sie nochmal erklären.
Ja, genau. Ich wollte Ihnen milde widersprechen. Und zwar in dem Sinne, ich habe gesagt, dass ich Fuck You Goethe nicht für ein Filmdokument halte, das für den richtigen Goethe oder für den Faust in irgendeiner Art und Weise dienlich sein könnte. Also da habe ich mich ganz stark abgegrenzt und habe auf der anderen Seite aber gesagt, natürlich halte ich Verfilmung und Ähnliches für Dinge, die im Unterricht zusätzlich auch zur Literatur, auch im Vergleich, herangezogen werden sollten. Und ich würde Frau Müller insofern nochmal zustimmen, als ich, und das haben Sie ja auch nochmal angesprochen, tatsächlich für so etwas wie einen Kanon plädiere, in dem auch der Faust oder aber Nathan der Weise oder aber und darin sind. Und zwar nicht im Sinne von, das ist oft, finde ich, eine seltsam geführte Debatte, um den Kanon als etwas zu bestätigen, was immer und ewig genauso existiert, sondern der Kanon dient letzten Endes uns als Menschen, uns mit bestimmten Werken, die sich in der Vergangenheit schon als relevant gezeigt hat, auseinanderzusetzen, um darüber zu einer eigenen Position und vielleicht auch zu einem anderen Blick auf die Gegenwart und die mögliche Zukunft zu kommen.
Mhm. Frau Müller, zunächst mal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und um beim Kanon zu bleiben, Herr Jansen, Sie schreiben ja in Ihrem Buch Die Befreiung der Bildung, den Kanon, den können auch Alexa oder Siri verwalten.
Ja, ich bin da habe ich tatsächlich eine leichte Ambivalenz von Lenklitzing, weil ich mir immer unsicher bin, wer bestimmt eigentlich darüber, was der Kanon ist. Und es sind die Bildungseliten.
Wir.
Genau, naja, aber wir ist eben doch nicht ganz demokratisch, sondern das Gleiche ist, wie beurteilen wir eigentlich Bildungsbiografien? Das ist immer schon bildungsbürgerlich tradiert. Ich bin jemand, der sozusagen im Grundsatz eine hohe Sympathie dafür hat, was Sie vorschlagen, muss aber auch feststellen, dass meine Tochter wieder mit Kabale und Liebe sozusagen auf sehr hohem Niveau gescheitert ist, natürlich mit einer extrem guten Note abgeschlossen hat, aber das ist eben auch feminisierte Intelligenz in Gymnasien.
Wie, woran ist sie denn dann gescheitert?
Wenn sie ist gescheitert daran, dass sie sozusagen wirklich meinte, das hat mit ihr einfach wirklich nichts zu tun, sondern es hat etwas mit dem Kanon zu tun. Und ich finde dieses Moment der Individualisierung so, die Weltliteratur hat so unfassbar viele gute Bücher, dass sie auf die Lebenssituation von Kindern oder auch Studierenden besser individualisiert werden kann. Und da muss man ganz ehrlich sagen, auch da gibt es algorithmische Intelligenz, dass man sagen kann, dass man wirklich Buchempfehlungen hat, die stärker an der Person dran sind.
Aber trotzdem hat die Tochter sich reingefummelt in Kabale und Liebe und hat dafür eine gute Note bekommen, weil sie auch eine gute Note haben wollte?
Genau, also das ist natürlich, weil man auch da das Narrativ hat, das lernt man für später. Und wenn man kein gutes Abitur hat, kann man auch nicht an die richtige Universität. Aber das merkt man schon, das geht nicht mehr um ein Eigeninteresse, nicht um dieses sozusagen egoistische Wissen wollen, sondern es geht sozusagen um das Erfüllen eines ja sozusagen formalen Systems, wo ich sagen muss, Kabale und Liebe wird es wahrscheinlich ein YouTube-Tutorial geben für 3,5 Minuten, in dem man sozusagen die Verdichtung mitbekommt. Aber es berührt einen ja nicht. Es ist ja nicht sozusagen, dass danach etwas passiert ist. Und deswegen bin ich mit diesen Zwangsbeglückungen vom Kanon etwas kritisch, auch wenn ich sage, wir müssen sie anregen. Also,
sagt Stefan Jansen, der heute zu Gast ist, gemeinsam mit Susanne Lin-Klitzing, der Vorsitzende des Deutschen Philologen Verbandes. Stefan Jansen ist unter anderem der Autor des Buches Die Befreiung der Bildung, weil Bildung unser Thema ist. Kann man Bildung im Praktikum oder beim Wandertag erlangen? Das ist eine Frage, die wir uns heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur stellen. Jörg Dietrichs, er ruft uns an aus Braunschweig. Guten Morgen, Herr Dietrichs.
Ja, guten Morgen. Das ist ja auch sehr nett. Ja, ich bin Handwerksmeister und durfte mal vor 40 Jahren auch meine allgemeine Hochschulreife ablegen. Und beschäftige mich mit Lehrlingen in der Ausbildung. Also ich bin im Ausbildungszentrum und habe da die Aufgabe, Wissen zu vermitteln. Also im Prinzip sehr, sehr spezialisierte Bildung, nämlich halt irgendwie aus meinem Beruf als Anlagenmechaniker und muss da schon sehen, dass das in der Regel nicht klappt, wenn ich den Einzelnen nicht wahrnehme, um halt einfach zu schauen, was kann ich ihn da halt einfach, womit kann ich ihn da halt einfach auch belasten in irgendeiner Art und Weise, damit es dann hinterher halt irgendwie auch einen Handlungsstrang gibt, an dem er sich halten kann.
Mhm.
Und da sehe ich halt einfach deutlich auch gerade in dieser großen Gruppe der Haupt- und Realschüler, dass da in meinen Augen sehr viele Fehler gemacht werden, weil halt irgendwie auch in der Grundausbildung, Schule viel zu wenig halt irgendwie auf diesen einzelnen Menschen eingegangen wird, warum auch immer. Und ja, und ich da für mich selber eigentlich sehr viele Erfolge verbuche, weil ich es versuche halt einfach auf den Einzelnen eingehen zu können, einzugehen und dort halt einfach mein Wissen halt einfach zu vermitteln, damit er sich entsprechend bildet und auch die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden.
Ich finde einen Aspekt ganz, ganz interessant, Herr Dietrich. Sie haben gerade gesagt, womit kann ich den Schüler belasten?
Ja.
Empfinden Ihre Schülerinnen und Schüler da, oder Ihre Auszubildenden, empfinden die das als Belastung, dass die in die Berufsschule kommen müssen oder ins Kolleg?
Gut, das ist, wie gesagt, das ist noch was anderes. Es ist nicht Berufsschule, es ist ein Ausbildungszentrum. Es nennt sich über betriebliche Lehrlingsunterweisung.
Ja.
Und ja, es ist tatsächlich eine Belastung für sie, weil sie in erster Linie halt einfach das Lernen nicht gelernt haben. Und ich ihnen mit einem Haufen chemischer Formeln, ganz einfacher Geschichten, mit einem ganz kleinen Bereich der Mathematik und dann halt einfach mit den Verknüpfungen der Einzelteile halt einfach kommen muss.
Mhm.
Und sie müssen das Einzelne, also sie müssen das Grundwissen in irgendeiner Art und Weise aufnehmen, was sie dann hinterher auch praktisch anwenden sollen und müssen. Ne? Das ist ein Handwerksberuf.
Ja.
Und ja, da passiert ziemlich viel, gerade jetzt in der heutigen Zeit, weil es dreht sich halt irgendwie alles. Das heißt, es muss einmal alles komplett neu gedacht werden und vor allen Dingen halt einfach die Verknüpfung in den einzelnen unteren, ja, die Verknüpfung der einzelnen Arbeitsbereiche muss was passieren. Und das Einzelne dann halt einfach wirklich halt irgendwie aufzunehmen, das ist tatsächlich stellenweise eine Belastung.
Ja.
Die ich halt einfach natürlich versuche, halt vom Lehrling, von dem Einzelnen runterzunehmen. Ja.
Herr Jansen.
Die ich halt auch viel wiederhole.
Ja.
Also, Herr Dietrich, zunächst erstmal auch von meiner Seite. Jetzt sind Frau Link-Litzing und ich ja sozusagen wirklich in den Eliten der gymnasialen und universitären Welten unterwegs. Und Sie sind sozusagen für mich, und das sage ich ohne Koketterie, wirklich die Helden des Bildungssystems. Weil in der Tat meine Kritik am dualen Ausbildungssystem ist relativ virulent. Ich habe lange Jahre auch in der Regierungsberatung, sowohl im Forschungs- und Bildungsministerium als auch bei der Bundeskanzlerin im Innovationsdialog an diesen Fragen gearbeitet und gesagt, wir müssen das reformieren, weil wir tatsächlich nicht auf der gymnasialen Oberstufe oder an den Universitäten das Problem haben, sondern wir haben es in den Kindertagesstätten und wir haben es in der Grundschule. Und diese Thematik, die sich dann sozusagen über die Hauptschulen in eine sozusagen herkunftsabhängige leider Bildungsbiografie einbringt, wird dann auf der Berufsschule in den Ausbildungsgängen sozusagen dann tatsächlich in einer Art und Weise zu einer Belastung ja nicht nur von Ihren Auszubildenden, sondern ja auch von Ihnen selbst, wie man merkt. Und Sie haben sich für einen Weg entschieden, den ich nur unterstützen kann. Nur dafür braucht es eben auch Ressourcen, nämlich Bildung in diesem Kontext ist Bindung. Das heißt eine Bindung zu jedem einzelnen Auszubildenden, den Sie dort haben. Und ja, das bedeutet sehr genaue Beobachtungsfähigkeiten, weil Sie da mit einer Heterogenität konfrontiert sind, die, sage ich mal, ein privilegierter Gymnasiallehrer, jetzt werden natürlich viele anrufen und sagen, uns geht's auch schlecht, das ist auch alles nicht einfach, aber ich will nur sagen, dort findet es statt. Ich bin selber im dualen Ausbildungssystem gewesen, im privilegierten Bankkaufmannsbereich und muss wirklich sagen, das waren schlimme Jahre, zum Glück nur 15 Monate, weil ich alles verkürzt habe, aber das lag dann auch an meiner eigenen Neugier. Aber das, was Sie dort leisten, ist, also das wollte ich einmal voranstellen, wirklich eine ganz besondere Thematik, zumal Sie eben auch darauf hingewiesen haben, dass es eben eine sehr spezialisierte Ausbildung ist und das ist auch eine der meiner Kritiken an diesem Themenbereich, weil man sozusagen dann auch die Arbeitslosigkeitsrisiken im Nachgang erhöht, obwohl es zunächst erstmal ja ganz positiv ist, durch die duale Bildung relativ schnell auch an ein Beschäftigungsverhältnis zu kommen. Aber Dietrich, ich kann Sie da nur sozusagen ermutigen, nicht nur in sozusagen den Berufsschulen zu arbeiten, sondern auch an den Berufsschulen, also an der Systemlogik sozusagen sich weiter einzubringen und vielleicht eben auch mit Ihren Auszubildenden zusammen, weil da ist was im Argen. Mhm. Und ich kann immer wieder sagen, es wird als Erfolgsmodell verkauft, es ist es nicht.
Frau Link-Litzing.
Nein. Mhm. Darf ich ganz kurz
ja.
dazu?
Gerne.
Also mal davon ab, macht es total viel Spaß, halt einfach mit den jungen Erwachsenen zu mhm. arbeiten. Ich habe in meiner Arbeitstätigkeit deutlich viele Fehler gemacht, aus denen ich tatsächlich auch gelernt habe, hoffe ich doch zumindest. Und wie gesagt, es ist halt einfach schon ein ganz großer Punkt, das Wahrnehmen der einzelnen Persönlichkeit. Und mhm. das ist halt irgendwie auch meine, es ist ein Rat oder eine Empfehlung oder mein Wunsch, dass das halt einfach gerade die Ausbilder das auch mal ernst nehmen, weil es macht die Sache sehr viel einfacher. Also
aus welchen Fehlern haben Sie denn gelernt, Herr Dietrich?
Naja, aus meinen persönlichen, also was weiß ich, wenn ich halt einfach einen Heizkörper angeschraubt habe und das an der Wand gefallen, dann habe ich das nächste Mal besser gemacht. Ne? also ganz einfach, man macht halt irgendwann mal wieder einen Fehler und muss halt gucken, was ist das für ein Fehler, ne? Und was war das? Also man könnte es auch als Fehlermanagement bezeichnen in irgendeiner Art und Weise, ne? Nicht auf die Finger kloppen, sondern halt einfach dann auch mit dem Lehrling darüber reden, was ist da gerade passiert, ne? Welche Verknüpfung hast du halt einfach nicht eingehalten. Mhm. Also tatsächlich erklären und das Wissen anwenden, weil naja gut, wie gesagt, ich habe ja selber mal eine Schulbildung gehabt und war nicht unbedingt der beste Schüler und irgendwann hat das ja mal gemerkt, halt einfach, dass das auch noch einer ist, der einem was erklären will und sowas alles.
Inwiefern brauchen wir denn eine Neuausrichtung der betrieblichen Weiterbildung, Herr Dietrichs?
Na, wir müssen schon schauen, dass gerade halt einfach auch in dem dualen System des Handwerks, der handwerklichen Ausbildung, muss halt irgendwie auch jeder Ausbildungsmeister in den einzelnen Betrieben mal schauen, was muss ich hier überhaupt ausbilden, ne? Was ich sehr häufig höre, ist halt, haben wir schon immer so gemacht und scheißegal, was die dir dann in der Schule erzählen, alles Blödsinn. Dass da halt einfach auch ein Bedacht auf die Fakten, ne, das, was, worum es eigentlich geht, ne, dass man das halt einfach mal ein bisschen ernst nimmt und dass auch wir Ausbilder uns diesen Schuh anziehen und nicht nur davon ausgehen, ein junger Erwachsener, der etwas lernt, ist doof, sondern der will ja was lernen. Ne?
Genau.
Per se hat er sicherlich nicht so viel Wissen wie ich, aber das will ich ihm ja Stück für Stück halt einfach beibringen, dass er denn seine eigenen Erfahrungen machen kann.
Frau Lenklitzing noch zu Herrn Dietrichs, das würde mich interessieren.
Ja, also ich kann dem in gewisser Weise nur zustimmen. Sie sind wieder ein solcher Held des Alltags, in Anführungsstrichen, weil Sie für Ihre Sache und damit ganz offensichtlich eben für Ihre Auszubildenden brennen. Genauso würde ich sagen, ist das bestimmt eine Ausgangsmotivation von Lehrkräften und das eint, würde ich sagen, eher alle Lehrkräfte. Ich würde sie da nicht auseinanderziehen und beispielsweise die Grundschullehrer von den Gymnasiallehrern trennen oder sie gegeneinander ausspielen, weil die strukturellen Probleme, unter denen wir leiden, sehr ähnliche sind. Also egal, welche Lehrkraft, in welcher Schulart sie fragen, werden die immer alle dasselbe sagen, wir wollen kleinere Klassen, um genau das ansatzweise verwirklichen zu können, wovon Sie sprechen. Und wir hätten dazu gerne ein etwas geringeres Unterrichtsdeputat, damit wir bei der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und auch in der Klassensituation tatsächlich mehr Zeit für den Einzelnen haben. Also insofern würde ich hier weniger Unterschiede sehen, sondern wenn man es auf Schule generell überträgt, jetzt aus Ihrer Perspektive auch noch mal eher die Verstärkung dafür holen, dass die Politik dafür sorgen muss, dass wir kleinere Klassenteiler bekommen und dass Lehrkräfte eine weniger große generelle Unterrichtsverpflichtung haben und sich deshalb mehr um das Individuum kümmern können.
Jörg Dietrichs, danke Ihnen sehr, dem Handwerksmeister vom Ausbildungszentrum aus Braunschweig, für Ihren Anruf. Zeit mal Werner aus Kalifornien fragt, kann eine andere Version von Schule Schülerinnen und Schüler auch zum Ausbruch aus dem Kanon motivieren? Das ist eine interessante Frage, Susanne Lenklitzing, weil Sie ja auch durchaus für den Bildungskanon sind. Also nochmal die Frage, kann eine andere Version von Schule die Schüler auch zum Ausbruch aus dem Kanon motivieren?
Ich glaube, dass gerade diese Version von Schule Schülerinnen und Schüler auch zum Ausbruch aus dem Kanon motivieren kann, weil das ja gerade bedeutet, ich muss mich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Ich kann mich eben auch dann darüber hinweg entwickeln und sagen, für mich sind weitere Dinge relevant. Also von mir aus ist nicht eine andere Art der Schule nötig, um sich über einen Kanon in seinem eigenen Bildungsprozess dann hinwegsetzen zu können, sondern das ist gerade geradezu ein Instrument dazu.
Hm. Stefan Jansen, Jörg Dietrichs, unser Hörer, der vom Ausbildungszentrum erzählt hat, hat uns aufs duale System nochmal gebracht, auf die duale Ausbildung. Und Sie sagen ja immer, wir brauchen Anschlüsse statt Abschlüsse. Was meinen Sie damit?
Ja, was mich an der Bildungsdiskussion tatsächlich ärgert, es ist ein substantiviertes Verb, aber wir haben dann sozusagen den Ausbildungsstand. Und dieser Ausbildungsstand, wie auch der Meister sozusagen, ist so ein deutsches Phänomen, dass wir dann etwas ausgebildet haben oder mit etwas abgeschlossen haben. Und Bildung ist für mich sozusagen mit all den Formalisierungen, die wir jetzt seit knapp 100 Jahren sozusagen, ich sag mal bewusst ertragen müssen, geht es immer um eine Form der Berufsbefähigung. Es geht sozusagen darum, dass wir später funktionieren sollen. Ich habe aber tatsächlich noch den Wunsch, dass wir neben den Abschlüssen und den Zeugnissen und den ganzen Dokumentationen des Gelernten tatsächlich die Fähigkeit haben, uns weiterzubilden. Und diese Anschlussfähigkeit, die ist für mich sozusagen tatsächlich etwas unterrepräsentiert, weil wir in einem hierarchisch strukturierten Bildungssystem immer nur als Nachfolgende, also Universitäten regen sich über Gymnasien auf, Gymnasien regen sich über die Grundschulen auf, Grundschulen über die Kindertagesstätten und die Kindertagesstätten über die Eltern. Und dieses sozusagen diesen Verschiebebahnhof von Schuld, den finde ich irgendwie unattraktiv, sondern wir müssten eigentlich sozusagen uns wirklich fragen, was erhält die Neugier, die wir unter 3 und unter 6 Jahren sozusagen hatten, was erhält die, damit wir sozusagen weiter Anschlüsse haben. Deswegen bin ich auch ein wirklich nach wie vor, um es nochmal zu betonen, ein Kritiker des deutschen Ausbildungssystems, was man kaum sagen darf, aber es ist eine zu spezialistische, auf Abschluss orientierte sozusagen Bildungskonzeption, die dann empirisch gesehen auch zu hohe Arbeitslosigkeitsrisiken aufweist, weil man eben tatsächlich mit etwas ausgebildet wurde. Mhm. Und ich bin mehr für Einbildung, für Anbildung, also einfach ein bisschen freudvoller sozusagen in die nächste Stufe zu springen und in das nächste Nichtwissen und in die nächste sozusagen unlösbare Aufgabe, anstatt es immer nur alles zu erledigen und auszubilden.
Paula Mörstedt ruft uns an aus Weimar. Guten Morgen, Frau Mörstedt.
Hallo, guten Morgen. Ich wollte in die Debatte einsteigen mit dem Thema Naturwissenschaft und Ihnen die Frage stellen, was für eine Rolle Naturwissenschaft in Bildung spielt. Ich selber studiere nämlich Physik und in der Schule war die Naturwissenschaft ja noch mit eines der vorherrschenden Fächer mit Mathematik, Physik, Chemie, Biologie und jetzt später hört man auch bei Ihnen gerade in der Debatte viel mehr von Literatur zum Beispiel. Mhm. Und jetzt im Studium kann ich sagen, dass bei uns zumindest auf jeden Fall Physik mehr Google als Goethe ist, weil es gerade bei den ganzen Hausaufgaben, die wir auch immer noch im Studium haben, viel darum geht, Formeln zu finden, die irgendwie zu verstehen, zu reflektieren und anzuwenden. Was ja auch schon von Ihnen gesagt wurde, dass das auch eine Art des Bildungsverständnisses ist. Und genau, da stellt sich mir einfach die Frage, welchen Platz hat zum Beispiel Physik oder Chemie in der Bildung?
Da würde ich gerne zunächst nochmal nachfragen, Frau Mörstedt, weil Sie sagen, wir machen mehr Google als Goethe. Also würden Sie sagen, warum müssen wir mühsam in der Schule lernen, zum Beispiel im Physikunterricht, was uns doch eigentlich Google und Alexa in Sekundenschnelle erklären könnten? Wäre das Ihre Stoßrichtung schon in der Schule? Also warum müssen Sie sich die Formeln reinpauken, wenn Sie die doch einfach digital abrufen können?
Man muss ja auf jeden Fall erst einmal beigebracht bekommen, wie man diese Formeln versteht. Mhm. Also nur wenn da jetzt eine Anreihung von Buchstaben ist, sagt einem das, wenn ich das google, überhaupt gar nichts. Also da muss auf jeden Fall eine Lehrkraft dahinter stehen, die einem auch motiviert erklärt, warum das vielleicht schön ist, so eine Formel zu haben und warum diese Formel einem die Welt vielleicht manchmal sogar besser erklären kann als Worte. Und erst wenn man diesen Schritt gegangen ist und verstanden hat, was eigentlich eine Formel bedeutet, wie man das zu lesen hat, wie man das anzuwenden hat, kann man auch weiterführend andere Formeln irgendwie im Internet finden und anwenden.
Ja. Frau Lenklitzing, jetzt zur Beantwortung der Frage von Paula Mörstedt. Welche Rolle spielt Naturwissenschaft in der Bildung?
Sehr gerne, eine wichtige. Ich glaube, wir sind nur deshalb auf die Literatur gekommen, weil es eben im Titel irgendwie knackiger ist, Goethe statt Google als Edison statt Google oder irgendwie so zu sagen. Grundsätzlich sind aus meiner Sicht verschiedene Zugänge zur Welterschließung und Weltbegegnung nötig. Und dazu gehört auf jeden Fall natürlich die Modellierung der Welt durch Mathematik und Naturwissenschaften. Und dazu gehört natürlich auch so eine ästhetische Begegnung durch Sprache, Literatur, Musik. Dazu gehört eben auch so etwas wie die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft in Wirtschaft, Geschichte und so weiter. Und dazu gehört immer auch die Auseinandersetzung mit Sinn, also beispielsweise in Religion, Philosophie und Ethik. Also von daher ganz klares Plädoyer für die wichtige Bedeutung von Mathematik und Naturwissenschaften. Ich persönlich bin beim Abitur sogar auch dafür, wir haben momentan nicht die Verpflichtung, dass auch eine Naturwissenschaft geprüft werden muss, sondern da geht es um Deutsch, Mathe, Fremdsprache und noch eine Gesellschaftswissenschaft. Meine Perspektive wäre die, dass wir natürlich die Kernkompetenzfächer Deutsch, Mathe, Natur, Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen drin haben, aber neben der Gesellschaftswissenschaft auch eine Naturwissenschaft prüfen sollten. Also von daher überhaupt keine Gegenrede gegen das, was Sie jetzt eben gesagt haben, Frau Möhrstädter, sondern eher eine Unterstützung für die gleichberechtigten Zugänge, aber auch Prüfungsvorgänge für letzten Endes die Erschließung der Welt einerseits und andererseits eben für eine solide Grundlage, um anschließend in all diesen Fächern in der Universität einigermaßen vernünftig anfangen zu können.
Aber wenn ich jetzt mal, Herr Jansen, beim Lustprinzip bleibe, Sie sagen ja, wenn Bildung scheitert, liegt es immer am Lustverlust. Wenn ich mir vorstelle, dass Paula Möhrstädt heute Abend auf einer Fete erzählt, ich studiere Physik, dann sagen 90% der Leute, krass, oder habe ich abgewählt.
Also toll, sagen die.
Frau Möhrstädt,
toll,
was antworten
auch noch von der Frau, genau.
Was antworten die meisten Leute, wenn sie sagen, ich studiere Physik?
Tatsächlich die allererste Reaktion ist immer, ach, auf Lehramt. Und wenn ich dann sage, nein, ich studiere tatsächlich Physik, dann kommt wirklich meistens krass. Und dann ist man auch raus aus dem Gespräch.
Okay, dann würde ich Sie gerne wieder reinbringen. Also Frau Möhrstädt, zunächst erstmal, ich finde das toll, weil Sie sind ein Beleg von nüchternen und trockenen Statistiken. Weil in der Tat ist es sozusagen so, dass in der letzten PISA-Studie in Naturwissenschaften Mädchen und Jungen die gleichen Leistungsniveaus in den Naturwissenschaften hatten. Das wird immer noch ein bisschen falsch sozusagen wiedergegeben, dass das so ein jungensdominiertes Fach ist. Ich kann Ihnen sagen, als jemand, der Chemie- und Biologie-Leistungskurs im Abitur hatte, bin ich total Ihrer Auffassung, zumal wenn wir uns im Gegensatz zum asiatischen und auch kalifornischen Modell, ich sage jetzt mal bewusst kalifornisch und nicht amerikanisch, sozusagen uns überlegen, was könnte eigentlich eine europäische Naturwissenschaft für einen Unterschied machen. Und da bin ich dann eher sozusagen dann doch wieder bei dem heute doch schon oft zitierten Alexander von Humboldt, zu sagen, es geht eigentlich so ein bisschen was, ich nenne das mal so Humanities on Tech, on Science, on sozusagen den auch Naturwissenschaften, die wir haben. Und dieses Humanities On heißt eben tatsächlich eine Reflexion dessen, was dort passiert. Weil in der Tat ist vieles, was wir in Physik und Chemie haben, über Podcasts und YouTube-Videos auch erlernbar.
Paula Möhrstädt, ich bedanke mich sehr für Ihren Anruf aus Weimar. Unsere bürokratisierte Bildung hat das Ahnen, Staunen und Wundern aus den Schulplänen genommen, meint der Wirtschaftswissenschaftler Professor Stefan Jansen. Wir reden heute über die Definition von Bildung und da gehört für Sie, Herr Jansen, das Staunen und Wundern zwingend dazu, bis man eine Ahnung von den Sachen bekommt. Was aber, Frau Lynn-Klitzing, also wenn wir jetzt mal gucken, wo wird denn das alles grundgelegt? Also grundgelegt wird das Staunen und Wundern, wenn Kinder Glück haben, im Elternhaus. Was, wenn nicht? Was machen wir dann? Hoffen wir dann auf die Kitas und die Kindergärten?
Ja, das müssen wir sehr wahrscheinlich, weil das sozusagen staatlicher Bildungsauftrag ist. Ich würde aber dieses Staunen nicht ausspielen gegen kontinuierliches Lernen. Also wenn es darum geht, und da bin ich, glaube ich, ganz bei Ihnen, Herr Jansen, Interesse zu wecken von jung auf an, da kann man eben in der Tat nur sagen, wer kein Interesse hat, der ist nicht gebildet, jawohl. Aber dieses Interesse heißt auch, dass eben eine besondere Beziehung des Lernenden eben zu einem bestimmten Gegenstand geweckt wird, sodass das Kind eben, dass dieser Gegenstand eine subjektive Bedeutung, eine hohe Bedeutung bekommt und von daher eben Lust und Interesse geweckt wird. Und von daher müssen eben auch bestimmte Gegenstände, bestimmte Inhalte, bestimmte Bildungsinhalte geboten werden, an denen man eben überhaupt sein Interesse sozusagen entwickeln kann.
Herr Jansen, welche Chancen haben denn Kinder? Also Sie reden ja immer von anregenden und von motivierenden Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern. Anregende Kitas und Kindergärten sollten ja die Bildung durch das Elternhaus ergänzen. Wenn aber jetzt von ergänzen überhaupt nicht die Rede sein kann, weil da im Elternhaus gar nichts passiert, Welche Chancen hat so ein Kind dann in den ersten 3 Jahren?
Das ist der Skandal. In Deutschland eben sehr schlechte Chancen, weil die Herkunftsabhängigkeit im OECD-Vergleich eine der schlechtesten ist. Übrigens auch die Lesefähigkeit, die jetzt sozusagen nochmal in der Diskussion war, auch im Philologenverband, ist eine herkunftsabhängige sozusagen Benachteiligung. Das heißt, in meinem Buch, das eine Schönschrift ist und keine Streitschrift, weil einfach immer nur gestritten wird, und ich finde das heute auch sehr angenehm mit Ihnen, Frau Steinau, wir haben noch ein bisschen Humor und ein bisschen Freude sozusagen an dem Thema, ist sozusagen eine Forderung tatsächlich eine verpflichtende Anregungsarena ab dem Jahr 3. Verpflichtend ist immer so ein bisschen kritisch, aber ist im Grundgesetz vereinbar, dass wir sozusagen dort eine Anregung haben, die eben außerfamiliar ist. Jetzt ist es nicht so, dass diese Familien, die jetzt bildungsferner sind, technisch formuliert, ihre Kinder nicht lieben oder auch dort keine Anregung geben. Das sind auch Mythen. Aber was mir sozusagen wirklich am Herzen liegt, ist, dass wir diese Umstellung erreichen müssen von diesem Auswendiglernen für Prüfungen. Und ich sage mal bewusst, es sind Überprüfungen, weil es einfach auch zu viele sind, von diesem Auswendiglernen zum Inwendiglernen. Und dieses Inwendiglernen, warum ist etwas, dieses permanente Warum-Fragen, das hat man unter 6 relativ gut drauf als Kind. Das ist eine neurologische Konstante, da kann man gar nichts gegen tun. Und mir geht es eben darum, dass man sozusagen dann die Vermittlungspraxis auf eine Ermittlungsbefähigung umstellt. Das heißt sozusagen, die Kinder nicht die Fragen dauernd zu beantworten, sondern ihnen zu sagen, wie könnte man denn auf die Antwort kommen oder was ist deine Hypothese? Also das bedeutet sozusagen, solche Umstellungen sind für mich tatsächlich relevanter im 21. Jahrhundert, wo eben vieles, was gewusst wird, anders abgerufen werden kann. Das heißt, es geht ums Künstlerische, ums Intuitive, ums Nicht-Rationale.
Ist denn dann eine Anregungsarena so ein Zwischenraum des Lernens?
Das ist ehrlich gesagt sozusagen etwas, wo man nicht sagen würde, ich lerne da etwas, sondern ne, also auch das, was wir sozusagen als Spielerisches haben, die Gamification, das ist ja auch ein Trend, der sich sozusagen durchsetzt, dass Kids am Samstagmorgen ins nächste Level sich spielen wollen. Das sind Wissensspiele, das sind nicht Ballerspiele. Also wenn man Professor Layton sozusagen als Vater ertragen muss, Samstagmorgens um 9 bin ich, wie Sie vielleicht auch schon am Interview merken, sozusagen nicht besonders gesprächsfähig.
Ach na ja, ab 10 geht's gut.
Warten Sie mal ab, wie ich um 17 Uhr, um 23 Uhr drauf bin. Aber wenn man dann gefragt wird, irgendetwas sozusagen ein Wissensspiel auszuknobeln und ich weiß das nicht, dann sagt meine Tochter auch schon mit 7, na Papa, als Professor, so viel weißt du auch nicht. Und diese Form des spielerischen sozusagen Ermittelns, des sozusagen inwendig Verstehenwollens, das finde ich, müssen wir stärker unterstützen. Und dann heißt es eben nicht nur Kanon, nicht nur Prüfung, sondern eben auch tatsächlich das Gegenteil. Aber ich bin bei von den Glitzing auch gar nicht sozusagen da im Dissens. Es geht um das sowohl als auch. Und wir sind in den letzten 50 Jahren leider etwas stärker auf die Formalisierung hinausgelaufen. Wir haben immer mehr Überprüfungen, immer mehr kurze Zwischenleistungen abrufen wollen. Das Kontextuelle, das Verbindende, das Kreative, das sozusagen Auseinandersetzen mit dem noch nicht Gewussten, das fehlt mir einfach. Und deswegen möchte ich das ein bisschen befreien. Und das ist, die Digitalisierung ist eine Ressource, die dann im präsenten Raum, im gemeinsamen Arbeiten, im Klassenzimmer, im Seminarraum, dann tatsächlich zu Reibungen, zu Diskursen, zu Dissens, zu all dem führen kann, wo Energie drin ist. Und den Rest kann YouTube in 5 Minuten besser vermitteln als mancher schlecht vorbereiteter Lehrer.
Aber dann, Frau Lindlitzing, ist natürlich die Beherrschung der digitalen Welt wirklich die 4. Kulturtechnik, neben Lesen, Schreiben, Rechnen. Mhm.
Exakt, das würde ich auch so sehen. Ich würde trotzdem bei allem, was sich immer so an Sympathie und Verständnis zwischen uns anbahnt, Herr Jan, gerne hier noch einmal rein. Und zwar finde ich, dass Sie zu allgemein von den formalen Organisationen und den überbordenden Prüfungen und so weiter sprechen. Ich sage das deshalb, weil ich einen deutlichen Unterschied in der Entwicklung der Universitäten und der Schulen sehe. Ich glaube, dass die Universitäten durch Bologna und Modularisierung und das Festschreiben von bestimmten Zertifikaten und wie ich was prüfen muss und so weiter, extremst gebeutelt sind und dass Studierende sich quasi Bildung eher erkämpfen müssen, also Freiräume erkämpfen müssen, als dass die Universität ihnen diese Freiräume gewährt. Aus meiner Sicht ist Universität in den letzten 20 Jahren nach Bologna deutlich verschulter geworden, wohingegen die Schule nicht verschulter geworden, sondern offener geworden ist. Natürlich muss die auch Prüfungen haben und so weiter. Aber Aber wenn man die Entwicklung betrachtet, glaube ich, dass die Uni, und das ist eigentlich pervers aus meiner Perspektive, die ja eben die Freien, die akademisch Vorgebildeten bereits hat, stärker verschult organisiert wird. Hier müsste mehr Freiheit in der Tat rein. Und diese Entwicklung, sagen wir mal in Teilen, ist die in Schule eigentlich eher möglich gewesen in den letzten 20 Jahren. Wir haben auch zunehmende, sagen wir mal, das Gucken eben auf Kompetenzorientierung. Aber man kann eigentlich nicht sagen, dass die Klassenarbeiten oder Ähnliches zugenommen hätte. Das hat eher abgenommen. Also von daher würde ich da eine unterschiedliche Entwicklung sehen und Ihr Plädoyer etwas stärker auf die Universitäten anwenden wollen.
Wir haben von Angelika Neudecker eine Frage zu den Universitäten. Frau Link-Litzing, sie sagt im Kontext des internationalen Bildungswettbewerbes, was sind die konkreten Argumente für eine Präsenzuniversität in Abgrenzung zum zunehmenden Trend der Fernuniversität?
Also für die Universität ist eigentlich ja eher Herr Jansen zuständig, aber ich würde das auch aus schulischer Perspektive so beantworten, dass wir natürlich den Nutzen der digitalen Medien, all dessen, was wir uns aus dem Netz holen können, nutzen sollten. Das aber gerade in der heutigen Zeit, und das gilt umso mehr für Schule, eigentlich das gemeinsame Miteinander, das Argumentieren, das sich auseinandersetzen, das Hypothesen bilden über die Wissensbestände hinaus, die man sich gegebenenfalls irgendwo anders holen kann, Not tut. Also für Schule würde ich ganz stark sagen, dass Schule auch in ihrer zeitlichen Präsenz, also man muss eben da sein, um zu lernen und um sich mit anderen auseinanderzusetzen, eigentlich nötiger ist als zuvor.
Ja, um sozusagen die Dissenskultur, die ja an Universitäten normal ist, tatsächlich auch ein bisschen aufzugreifen. Also ich teile Ihre These nicht. Sie sind natürlich deutlich berufener als ich, Familienvater und sozusagen Beobachter vieler Erstsemester. Aber dass die Schule sozusagen dem Trend der Überprüfung jetzt die letzten 10 Jahre nicht sozusagen gefolgt ist, da bin ich beeindruckt. Das würde ich auch gerne mal von den Hörerinnen und Hörern, auch gerade vielleicht von Schülerinnen und Schülern, die wahrscheinlich nicht so viel Deutschlandfunk-Kultur hören, sondern eher Podcasts. Aber das, muss ich ganz offen sagen, entspricht nicht meiner Wahrnehmung, sondern es geht sozusagen ja auch bis hin zu den Prüfungen der Vergleichbarkeit von Abiturleistungen und so weiter eigentlich immer weiter um irgendwie diese Form der Abprüfung. Wir haben die Vokabeln des Bulimielernens und so weiter jetzt die letzten 20 Jahre ja alle auch irgendwo drauf. Bei den Universitäten, da bin ich tatsächlich insofern auch ein absoluter Fan von Präsenzuniversität. Die Zeppelin-Universität 2003 gegründet, war sozusagen ein Experiment, wirklich die radikale Präsenzkultur so zu feiern, dass man wirklich den Unterschied zwischen einer Vorlesung und einem Seminar spürt.
Das heißt, du hast da zu sein bei der Präsenzuniversität, da musst du da sitzen.
Exakt, du musst sogar vorbereitet sein und du musst im Kontext des Seitenlernens, übrigens eines der unterschätztesten Bildungsgelingensmomente, dass du von deinem Mitschüler und deinem Mitstudierenden mehr lernst, als von dem Typen, der vorne meint, dass er es mit PowerPoint schon drauf hat. Also kurz und klein, diese Form sozusagen der Präsenz, des Feierns der Präsenz, da bin ich ein absoluter Fan und alle meine Studierenden wissen das auch zu ertragen. Nur die Form der Vermittlung von wissbarem Wissen geht auch intelligenter, als sozusagen wir das momentan mit PowerPoint-Designs der 80er Jahre machen. Deswegen die Radikalisierung, sowohl in der Digitalisierung, bessere Formate, bessere digitale Angebote, als auch in der Präsenz, dichter an den Leuten dran.
Bernd Ewert aus Krefeld, der vermittelt sein Wissen per Mail und schreibt von seiner Erfahrung: Ich bin 72 Jahre alt und bildender Künstler. Ich gebe nebenbei einem deutschen Herrn von 45 Jahren Spanischunterricht und 2 türkischen Herren Deutschunterricht. Und diesen sage ich immer: Seid gierig auf Neues. Im Alltag heißt das, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und seine Umgebung wahrzunehmen. Vielleicht sollten auch gerade die belesenen älteren Menschen junge Menschen ermutigen, neugieriger zu sein auf das, was die Älteren wissen und gelernt haben. Alle neuen Großartig. Möglichkeiten nutzen. Heute ist es einfacher als früher. Bernd Ewert aus Krefeld, herzlichen Dank für diese Mail. Stefan Jansen, legen Sie noch auf?
Ja, ich bin tatsächlich DJ mit Vinylplatten noch. Das ist für viele Studierende tatsächlich auch immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis, wie man mit haptischem auch Musik machen kann und nicht eine Playlist abspielen.
Ansonsten sind Sie Professor für Management, Innovation und Finanzen an der Karlsruhe Karlsruhe. Und am Telefon ist Gertraud, jetzt muss ich genau gucken, Doppelname Gertraud Peter Hengeberger, hoffe ich, dass es stimmt. Moment, Klick. Guten Morgen,
ja, guten
stimmt?
Tag,
guten Tag.
ich rufe an und zwar, also ich hab mich gefreut, als ich gehört habe, dass dieses Staunen und Wundern, und ich bin der Meinung, dass man da auch nie aufhören sollte. Ich bin jetzt ganz kurz erst in Rente, habe immer versucht, mich weiterzubilden, und bin der Meinung, dass wir die Inhalte in den Schulen und Universitäten bereichern müssten, in der Gestalt, dass wir zu jedem Fach, das ein Wissen vermittelt, auch einen Wert vermitteln oder überhaupt Werte mit beinhalten lassen. Und zwar deshalb, weil wir lernen für unser Leben, wie man immer so schön sagt, und was kann ich davon dann mitnehmen in meinem ganz normalen Alltag? Und was mir immer so auffällt, es fehlt, also es ist sehr viel Wissen da, Fachwissen und so weiter, und ich kann es ja auch schnell herholen über Googlen, aber in der Gesellschaft selber, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft, mit meinen Kindern und so weiter, da fehlt es wirklich manchmal an den ganz normalen Grundprinzipien.
Ja. Also, Frau Peter-Hagenberger, als was haben Sie gearbeitet? Was ist Ihr Beruf?
Ich habe zwei Berufe. Ich habe beim Rechtsanwalt gelernt, war 20 Jahre im Bürobereich und habe dann umgeschult, berufsbegleitend übers München-Projekt als zur Altenpflegerin.
Ah.
Und habe mich dann weitergebildet, habe Palliativ- und Hospizfachkraft gemacht und habe einen Bereich geleitet und später eine Tagespflege aufgebaut. Und jetzt bin ich erst 2 Monate in Rente und gehe wieder in einen philosophisch-literarischen Kreis, um mich nochmal neu oder nochmal in der Spirale zu bleiben, weil ich immer gern gelesen, geschrieben habe, eben weiterzubilden.
Schön, weil Sie da auch ganz viele Wissensgebiete miteinander vernetzen und verknüpfen.
Und das ist so wichtig. Ja. Also nicht nur dieses Einseitige, das Leben ist so bunt, das ist so vielfältig, es ist schöpferisch, ja, spielerisch an die Dinge rangehen. Und dann wieder dieses eigene Wissen auch weitergeben. Also nicht sagen, ach, das ist prima, das bleibt jetzt bei mir, sondern mein Anliegen wäre tatsächlich jetzt in Kitas oder in die Grundschule erstmal zu gehen oder auch die Eltern dazu zu holen. Wie wichtig und wie schön das sein kann, dass man selber sich nochmal anschaut, ah, was habe ich denn mal gelernt, aber wie habe ich das in meinem Leben tatsächlich verknüpft?
Ja. Herr Jansen.
Ja, also zunächst erstmal ein Kompliment für das lebenslange Lernen, was Sie mit Ihrer Biografie sozusagen also politisch wird das mal gefordert und Sie haben das einfach mal gemacht.
Ja.
Ich finde sozusagen zwei Punkte aus Ihrem Bericht sozusagen spannend. Das eine ist dieses Verknüpfen, weil in der Tat die Probleme des 21. Jahrhunderts, und da würde ich die Pflege jetzt mal konkret mit dazu zählen, sind dummerweise jetzt nicht in der Medizin alleine zu verantworten, sondern wir haben es da mit Kommunikationswissenschaften zu tun, wir haben es dort mit Krankenhausorganisationen zu tun, wir haben es mit der Frage zu tun, wie sich eine alternde Gesellschaft sozusagen selbst bewegt und selbst pflegt und so weiter. Also da sind sehr viele Dinge drin und die Pflegewissenschaften, also ich habe an der Universität Wittenherdecke studiert und da wurde die Pflegewissenschaften zum ersten Mal akademisiert. Und jetzt fangen auch viele, die Hochschule für Gesundheit in Bochum und andere sozusagen an, das interdisziplinärer, wie wir das nennen, also zwischen den unterschiedlichen Fachbereichen zu verknüpfen. Und Gesundheit ist eben etwas, was wir nicht irgendwie mit einer Pille herstellen oder mit einem Arztbesuch, sondern das ist vielschichtiger. Von daher kann ich das nur unterstreichen, was Sie sozusagen selbst erlebt haben. Ich bin selber auch Zivildienstleister in der Altenpflege gewesen und wusste mit ohne Kenntnis, wenn man mit Menschen umgehen kann, dann kann man auch was Gutes tun.
Und wenn man sein Gehirn so beansprucht, wie Frau Peter Hagenberger das tut, dann bleibt man auch gesund, wenn man so neugierig ist. Ne?
Das ist ein wichtiger Punkt, Frau Steiner. Aber deswegen bin ich immer froh. Ich meine, es gibt den leichten Vorwurf meiner Podcast-Jugendgeneration, dass der Deutschlandfunk vielleicht etwas älteres Publikum anzieht. Aber wer im älteren Bereich sozusagen agil und neugierig bleibt, kostet hinterher weniger in der Krankenkasse. Also deswegen, ich bin sehr dafür, dass...
Außerdem, Leute, wir haben ja Nova immerhin.
Ihr habt Nova und ich hätte auch sehr gerne im Club der Republik aufgelegt. Da war die falsche Sendung, in die ich hier eingeladen worden bin. Aber vielleicht noch einen zweiten Punkt. Sie haben etwas gesagt, dass man sozusagen das, was man so lernt und dieses ganze sozusagen fachliche Wissen, dass man das mit Werten verbinden muss. Und es gibt ja viele, nicht nur in der Esoterik, die sagen, es geht auch um Herzensbildung. Also es geht sozusagen um etwas, ich nenne das in meinem Buch sinnliche Bildung, weil ich mal glaube, wir sollten unsere 7 Sinne beieinander halten. Und diese Sinne sind eben tatsächlich im schulischen, universitären Kontext eher unterentwickelt. Und das sind sozusagen Verantwortungssinn, Gemeinschaftssinn, Orientierungssinn, auch ein Realitätssinn, auch die Frage des Möglichkeitssinns, eine alte musilsche Figur, was kann man sich vorstellen, was noch gar nicht vorstellbar ist und so weiter. Aber Sie spüren ja auch sozusagen da diese Verknüpfung zwischen den fachlichen Kompetenzen und eben dem, dass das irgendwie im Alltag einen Unterschied macht. Und das ist etwas, was ich in meiner Studierendengeneration in den letzten 20 Jahren doch sehr deutlich spüre. Es geht um wirksames Wissen. Es geht nicht um prüfungsrelevantes Wissen. Mit Hefte raus Klassenarbeit kann man nicht so viele motivieren, aber dieses Moment, etwas für Gesellschaft beitragen zu wollen. Und wir merken das bei Friday for Future, wir merken es aber auch in vielen anderen Bereichen, Tierschutz und so weiter. Da ist ein Wunsch der Wirksamkeit mit dem Wissen.
Und jetzt dürfen Sie durchatmen, Herr Jansen, weil ich
jetzt würde ich gerne noch einmal rein, weil das etwas Stereotyp ist mit Setzen Hefte raus Klassenarbeit. Ja. Das sind sicherlich Dinge, Dankeschön, die, kann man, genau die hätte man vor 20 Jahren noch so sagen können. Ich würde gerne tatsächlich auch nochmal anknüpfen an das, was Frau Peter Hengenberger gesagt hat. Diese Aspekte von Werten, Bedeutung für das eigene Leben und letzten Endes auch die Dimension des Fächerübergreifenden, so würde ich das nennen. Also Werte, da würde ich erstmal ganz tief und selbstverständlich tiefstapeln und selbstverständlich damit anfangen wollen, dass es im Unterricht bedeutet, dass man beispielsweise sich ausreden lässt, dass man eben nicht sich schlägt, um sich durchzusetzen, dass man aufeinander hört, dass man versucht, gemeinsam in der Sache voranzukommen. Und das kann eingeübt werden und muss es aus meiner Sicht auch. Und zwar eben von der ersten Klasse beziehungsweise eigentlich auch schon vorher. Mhm. Bedeutung für das Leben, das finde ich ganz wichtig und kann jetzt nur sagen, ich habe es gerade mit meinen Mittel- und Oberstufenschülern damals schon auch so gemacht, dass wir die Einzelnen immer in Mindmaps haben aufzeichnen lassen, was eigentlich von dem, was wir in diesem Fach beziehungsweise im letzten Schuljahr gemacht haben, für sie wirklich bedeutsam war und wo es sie wie weitergebracht hat. Also das müsste aus meiner Sicht zu einem Bildungsprozess dazugehören, weil das ja genau auch die Reflexion über das, was man erarbeitet hat, bedeutet. Mhm. Und das Dritte, ich würde jetzt diese Fachexpertise und wie wendet's man an, nicht gegeneinander ausspielen, sondern aus meiner Blickweise sind wir auch da schon ganz einen Schritt vorangekommen. Also nehmen wir jetzt diese Klimadebatte. Da glaube ich, ist es für die Schulen wichtig, dass in verschiedenen Fächern über Klimawandel, menschengemachten Klimawandel, Umgang mit Klimakrisen aus der Perspektive der verschiedenen Fächer einerseits gesprochen wird und andererseits dies aber auch zusammengebracht wird. Also um das am Beispiel deutlich zu machen, um auch da wieder diese Bildungseinordnungsfähigkeit in den Vordergrund zu stellen. Ein Kollege von mir hat in seiner 7. Klasse im Geschichtsunterricht beim Thema Hexenverfolgung immer auch schon Klimawandel mit sozusagen bearbeitet. Da gibt es eine sogenannte kleine Eiszeit bis in die 60er Jahre des 16. Jahrhunderts, also so eine frühe neuzeitliche Klimakatastrophe. Und das Wichtige aus geschichtlicher Perspektive, die hat eben deutliche Änderungen im sozialen Klima Europas nach sich gezogen. Mhm. Und dazu gehört beispielsweise damals auch die zunehmende Hexenverfolgung. Mhm. Also weshalb ich das sage, ist diese Perspektive auf ein uns beschäftigendes Thema aus verschiedenen Fachexpertisen anzugehen und das dann eben in einem fächerübergreifenden Unterricht, möglicherweise auch im Projekt, zusammenzubringen, um dann dann vielleicht dahin zu kommen, was Sie gesagt haben, Herr Jansen, zu überlegen, was können wir aus den einzelnen Fächern sehen, wie ist die Situation jetzt, welche Möglichkeiten im Sinne von Möglichkeitssinn für die Gestaltung der Zukunft gibt es tatsächlich. Und das kann natürlich umso profunder werden, je mehr Fachexpertise aus den einzelnen Fächern ich in ein so übergeordnetes Thema wie beispielsweise Klimawandel einbringen kann.
Frau Peter-Hagenberger, vielen Dank für diesen Impuls aus Regensburg. Katrin Kirschei, die sich Demokratiepädagogin nennt, schreibt, Kinder haben unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen, die häufig wenig Raum in diesem Bildungssystem finden. Jedes Kind hat einen individuellen Zugang zur Bildung. Wenn Kinder selbst mitgestalten, das heißt nicht, dass sie selbst den Lehrplan für sich gestalten, und mitreden können, steigert sich die Selbstwirksamkeit und damit auch die Lust an der Teilhabe in Bildung. Kinder wollen lernen, teilweise jedoch nicht zu der Zeit in der Intensität, die im Rahmenplan gefordert werden. Danke dafür, Katrin Kirschei, für diese Meinung per Mail. Und am Telefon wartet in Berlin Ilja Schwersti. Guten Morgen, Herr Schwersti.
Einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich wollte mich erstmal für diese großartige Sendung bedanken. Es ist mir eine große Freude, so viel klugen Dingen lauschen zu müssen und so klugen Menschen. Da zahle ich sehr gern meine Gebühren. Vielen Dank.
Dankeschön, dass Sie jetzt auch mit einer klugen Sache um die Ecke kommen.
Ja, ich möchte nochmal einen ganz andere grundlegenden Aspekt nochmal mit reinbringen. Ich bin Vater von 4 Kindern. Und ich finde, dass immer zu viel, Dankeschön, auf die Lehrer und die Lehrkräfte abgewälzt wird. Ich finde, dass sehr viel in unserer Verantwortung als Eltern liegt. Und da ist mir ein Punkt sehr wichtig. Ich finde, dass heute wir als Eltern durch unser berufliches Eingespanntsein zu wenig Zeit für unsere Kinder haben, weil um 4 Kinder durchzubringen, normalerweise 2 Eltern voll arbeiten gehen müssen. Und ich finde, es müsste eine Grundänderung in der Gesellschaftsordnung geben, dass es möglich ist, mit weniger Arbeitsstunden als Paar genug zu verdienen, dass man mehr Zeit hat, sich um die Kinder zu kümmern. Dann kann man das alles wunderbar begleiten. Dann kann man selber die Neugier wecken. Dann kann man selber den Umgang mit den modernen Medien lehren und muss sich nicht immer auf andere verlassen und muss sich dann auf andere schimpfen, wenn es nicht klappt. Diesen Gesichtspunkt finde ich sehr wichtig. Und eine zweite Sache, dieses mit Freude lernen, was Sie, Herr Jansen, ansprechen, das spricht mir als alter Waldorfschüler unglaublich aus der Seele.
Schon vermutet.
Und nicht auf die Abschlüsse, sondern die Anschlüsse zu gucken. Also ich habe großes Glück, weil ich individuelles Glück habe mit meinem Beruf als Sänger. Ich kann mit relativ wenig Zeit relativ gutes Geld verdienen. Aber diese Lust daran ist mir auch im Elternhaus, aber auch in der Schule vermittelt worden. Und ich habe kein Abitur gemacht, weil ich wusste, Gesang kann man ohne Abitur studieren. Das war mein Traum. Ich habe auch das Gesangsstudium nicht abgeschlossen, weil ich schon so viel zu arbeiten hatte. Aber ich hatte meinen Traum und meine Initialzündung für das, was ich tun will. Und da liegt die Verantwortung bei den Eltern und in der Schule, den individuellen kleinen Menschen da zu erkennen, was seine Stärke, was sein Glück ist. Und nicht so sehr auf Eintrichtern lernen, abliefern zu gucken. Aber ich muss trotzdem sagen, ich sehe es bei meinen Kindern in der Schule, es gibt zum Glück so viele Leute, die sich so viel Mühe geben. Ja. Wir haben schon ein großes Glück, in diesem schönen Land leben zu dürfen.
Mhm. Frau Lenkitzing. Ja. Möchten
ich kann
Ihnen
nur zustimmen. Ja. Ich finde es so schön, was Sie sagen, ja, weil da tatsächlich auch die Lust und Erfüllung sowohl in dem, was Sie tun, nämlich singen, rauskommt, als eben auch Ihre Verantwortung für Ihre Kinder, als auch, finde ich, eine reflektierte, gemäßigte Sichtweise auf das, was in Schule stattfindet. Also da schlägt mein Herz jetzt etwas höher. Wunderbar, vielen Dank für diesen Beitrag und insbesondere auch nochmal dafür, das finde ich sehr schön, dass Sie deutlich gemacht haben, das Leben fängt nicht erst mit dem Abitur an. Und ohne Abitur geht es gar nicht. Gibt es sozusagen keine Möglichkeit, ein erfülltes Leben zu führen. Das ist ein hervorragendes Beispiel, das Sie jetzt gerade eben gebracht haben. Und in Bezug auf die sich ergänzenden Aufgaben von Schule und Eltern bin ich ganz bei Ihnen. Und eigentlich ist das sogar schon eine Sache, die letztlich in unserem Grundgesetz auch festgelegt ist. Wir haben da zwei den Artikel 6 und 7. Und der Artikel 6 sagt, dass eben die Pflege und Erziehung, die den Eltern zuvörderst obliegende Pflicht ist. Und Artikel 7 eben, dass die Schule unter der Aufsicht des Staates steht und dass aber gerade diese beiden, also eben Eltern und Schule, im Interesse des Kindes zusammenarbeiten müssen, was aber eben auch bedeutet, dass Eltern eben ihre Möglichkeiten bekommen sollen, aber auch wahrnehmen müssen, um Kinder entsprechend sowohl vor der Schule Schule als natürlich auch begleitend zur Schule entsprechend unterstützen zu können.
Hm. Herr Jansen, Sie sagen ja immer, Bindung ist die Voraussetzung für das Neue und für das Luftige in der Bildung. Und wenn ich jetzt Ilja Schwersti zugehört habe, dann denke ich, ja, der macht es genau richtig. Also die Bindung, die seine Kinder an ihn haben, wird sich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr positiv auswirken, weil die dann für das Neue und Luftige in der Bildung und überhaupt im Leben offen sind.
Ja, ich war auch erst beeindruckt von den vier Kindern. Dann habe ich es aber verstanden, dass sie natürlich Choral erziehen, also sozusagen in größeren Kontexten gemeinsam singen, was übrigens wirklich das Schönste ist, was man gemeinsam machen kann. Nur eins möchte ich jetzt doch sozusagen nochmal deutlich machen, nämlich, dass es ein sehr elitäres Konzept ist. Und das Familienkonzept hat sich in den letzten 30 Jahren verändert. Der Migrationshintergrund hat sich in den Schulen ja auch so deutlich erhöht, dass wir eben da tatsächlich sagen müssen, die Familie alleine kann es nur in der Idealkonstellation eines Sängers mit höherem Einkommen so auch realisieren. Bei alleinerziehenden Müttern oder auch Migrationshintergründen der ersten Generation ist das vielfach eben tatsächlich unter 6 staatlich in der Tat sozusagen zu begleiten in einer Art und Weise, die ich wirklich auch im bildungspolitischen Kontext immer wieder eingefordert habe, nämlich wir müssen das, was James Heckman, Nobelpreisträger für Bildungsökonomie in Chicago, auch gefordert hat, wir müssen mehr investieren in außerfamiliäre sozusagen Anregungen und Bindungen im Alter unter 6 Jahren.
Ihre Formel ist, Herr Jansen, wenn ich das nochmal kurz sagen darf, mehr Geld am Anfang, weniger am Ende. Also genau. Mehr in die Kitas und Grundschulen reinstecken und bei den Hochschulen kann man dann über private.
Also der Philologenverband und auch die Hochschulrektorenkonferenz, ne, also sozusagen die Kampftruppen unserer Eliten, die sind immer da, 20.000 neue Lehrer, hier müssen wir nochmal in die Universitäten mehr finanzieren. Das ist alles nicht falsch, aber richtig ist, die Grundschule ist im internationalen Vergleich so niedrig finanziert, dass nur noch sozusagen tatsächlich Griechenland uns Wettbewerb machen kann.
Und die Kita kostet auch Geld.
Und die Kindertagesstätte kostet mehr Geld als die Studiengebühren. Also von daher, da ist uns in Deutschland einfach die Bildungsfinanzierungspyramide durchgerutscht. Deswegen war ich als Marxist auch zwingender Vertreter einer Privatuniversitätsgründung, weil ich glaube, dass man sozialverträglich nachlaufend Studiengebühren zahlen kann. Nur dieses Moment, dass Familie und Schule und Kindergarten dort zusammenarbeiten, das ist ein ideales Konzept. In der Tat ist es eben nur leider nicht der Standard. Und um den müssen wir uns kümmern, weil wir haben doch eben eine Vielzahl von Bildungsverlierern aufgrund der herkunftsbasierten Abhängigkeit von Bildungszukünften.
Mhm. Herr Schwersti hat ein Umdenken.
Betrachtet, ja. Darf ich einmal kurz, nur ein oder zwei Sätze. Ja. Politisch betrachtet finde ich die Forderung falsch, zieht es bei den einen ab und gibt es sozusagen den anderen. Das ist ja dieses mehr in den Anfang rein, von oben könnt ihr es nehmen. Meine Perspektive wäre da gerne auf jeden Fall mehr in den Anfang rein. Und zwar dann in einer internationalen Orientierung, die bedeutet, dass man mindestens 10% des Bruttosozialprodukts tatsächlich in die Bildung gibt. Da sind wir noch lange nicht. Und deswegen wäre meine Forderung nicht, zieht es den einen ab und gibt es den anderen, sondern wir müssen mehr investieren, klar, von Anfang an, aber ohne eben in anderen Bereichen sozusagen Verluste einzukalkulieren.
Ja, das verstehe ich, aber ich will die Verteilungsgerechtigkeit nur sozusagen einmal aufmachen. Wir haben 4,52% des Bruttoinlandsproduktes, die wir in Bildung investieren. Und bisher sind die Gewinner tatsächlich die Gymnasien, also Sekundarstufe 2 und die Hochschulen. Und die sind im internationalen Vergleich auch gut bis zum Teil überdurchschnittlich finanziert. Die unteren Bildungsstufen sind unterfinanziert. Und da muss ich ganz offen sagen, das widerspricht jeder bildungsökonomischen Forschung. Und es widerspricht eben auch dem, dass wir kein Familienbild mehr haben, wie es vielleicht noch vor 50 Jahren der Fall war. Von daher, es gibt ja im Hochschulbereich Kofinanzierung, weil es gibt Profiteure davon. Wir haben ein Durchschnittsgehalt von 45.000 Euro eines Hochschulabsolventen. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die liegt bei 2,8%. Das heißt, die Absolventen von Hochschulen sind eh schon die Gewinner. Die richtigen Gewinner sind die Unternehmen, die relativ günstig ausgebildete, nämlich staatlich ausgebildete Hochschulabsolventen bekommen. Also ich will die Debatte nicht zu stark machen, nur ich bin als langjähriger Berater von Finanzminister Steinbrück AD sozusagen immer auch beim Bundesforschungsministerium da drauf gewesen, wenn nicht genug Geld da ist, dann verteilt es an den Anfang, weil es spart uns hinterher Geld.
Und Sie würden, Herr Jansen, zu dem, was Ilja Schwersti fordert, sagen, das kriegen wir nicht hin. Denn Sie haben ja, Herr Schwersti, gesagt, ich wünsche mir, dass sich das eigentlich alles umdreht, also dass man mit weniger Arbeit mehr
Doch,
oder genauso viel Geld verdient. Ja, aber das ist nicht umsetzbar.
Naja, was heißt, es ist nicht umsetzbar? Also wir werden über die
Lass
Zukunft...
Lass uns nochmal eben, Herr Schwersti, hören, ja. Ob ich das richtig verstanden habe.
Also das haben Sie völlig richtig verstanden. Mir ist auch vollkommen klar, dass mein Weg ein elitärer Weg ist. Aber ich möchte mal ohne viele Statistiken und sehr viel Intellektüberbau ein Beispiel geben. Sänger ist nur mein Zweitlieblingsberuf. Ich wäre am liebsten Erzieher in der Kita und ich sage ganz trocken, wenn mir jemand genug Kohle dafür geben würde. Es ist einfach viel zu wenig Geld. Diese wichtigsten Berufe wie Altenpfleger oder Kindererziehung, die Menschen sind so schlecht bezahlt, dass der Beruf einfach zu unattraktiv ist.
Genau.
Dass man es wegen des Geldes nicht macht. Und das ist wirklich, da gehe ich mit Ihnen vollkommen an der falschen Stelle gespart.
Herr Schwester, da haben wir etwas gemeinsam. Ich wollte auch Kindergärtner werden und habe das jetzt in einer gewissen Weise realisiert. Die Kinder werden ja immer später erwachsen. Genau. Von daher bin ich bei Ihnen. Und bei mir ist es auch so, ich bin Arbeiterkind und bin sozusagen immer mit dem Kindergärtnerwunsch durch meine Schulzeit gelaufen, um dann festzustellen, das kann man gar nicht studieren. Und das wollte ich aber unbedingt. So, und das,
ja, das ist ja auch wieder so ein Fehler im System. Warum ist das kein, wie im skandinavischen Bereich zum Beispiel, einfach ein höherer Beruf, der eben auch entsprechend honoriert wird? Ja. Ich meine, es ist doch so trocken, wir müssen doch nicht drum herum reden. Wenn ich 4 Kinder habe und bin Kindergärtner und habe irgendwie 1,5 netto, wenn ich 4,5 netto hätte, würde ich es schon machen.
Deswegen,
so idealistisch kann man nicht sein. Wenn man nicht damit nicht durchkommt, ist aller Idealismus nicht machbar.
Das ist so. Und wir als Männer haben in Kindergärten so und so einen Sonderstatus.
Herr Schwersti, ich fand es klasse, was Sie alles erzählt haben. Und Sie merken an unseren Reaktionen, wie sehr wir mitgehen und wie viel Energie Sie reingebracht haben. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Berlin. Am Telefon ist Thomas Bauer. Guten Morgen, Herr Bauer.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Wie ist Ihre? Anfangen. Ja, Sie dürfen anfangen. Ja. Wie ist Ihre Definition? Was verstehen Sie unter Bildung oder was wünschen Sie sich?
Ja, ich muss noch kurz einen Kommentar zu der Diskussion vorab geben, zu den Ausgaben fürs Bildungssystem. In letzter Zeit streiten wir ja nicht über die Ausgaben fürs Bildungssystem, sondern dass wir jährlich mehr für Panzer ausgeben sollen, da wir uns ja dazu verpflichtet haben, im Gegensatz zu Bildungsinvestitionen. Nur so als Kommentar.
Ja, und jetzt sind wir neugierig auf Ihre Definition.
Ja, mir geht es bei der Bildung eher so in Richtung Richard David Precht, dass wir eine Bildungsrevolution brauchen. Was ich damit sagen will, Ki kann heute schon Bücher und Zeitungsartikel schreiben und wird in Zukunft in immer mehr Bereichen uns Konkurrenz machen. Was zur Folge hat, dass wir da komplett umdenken müssen. Wie beim vorigen Anrufer zu hören, er wollte ja mehr Freizeit haben. Mehr Freizeit können wir haben, wenn wir auch mehr in Technik investieren und mehr Technik einsetzen und damit unsere Arbeitszeit verkürzen, anstatt an Altgewohnten festzuhalten. Das ist ja der gleiche Streit, Latein ja oder nein, obwohl man heute wissenschaftlich weiß, dass es keinen Zusatznutzen hat, ob wir Latein lernen oder ob wir uns in der gleichen Zeit mit Technik beschäftigen. Da unser Alltag ja nur 24 Stunden hat, müssen wir unsere Zeit halt sinnvoll einteilen. Und da ist halt die Frage, ob wir an Alten festhalten oder viele Sachen komplett neu denken, wo die Technik uns schon überlegen ist und ob es dann sinnvoll ist, Sachen zu lernen, die Technik sowieso besser kann als wir Menschen.
Mhm.
In dem Sinne. Mhm. Das ist ja die ganze Sache. Weil diese alte Bildungskanon mit Goethe und Faust und anderen Sachen ist halt die Frage. Ich rede oft mit Leuten, wo ich dann immer entsetzt bin, dass die mir die schönsten Literaturzitate bringen, aber die simpelsten technischen Sachen nicht begreifen, geschweige denn einfachste physikalische Zusammenhänge und dann von Techniken fantasieren, die physikalisch gar nicht möglich sind.
Wenn wir aber da mal in dem Zusammenhang, Herr Bauer, auf die Arbeitswelt kommen, würden Sie sagen, also auch da müssen wir umdenken, damit wir nicht für die Arbeitslosigkeit ausbilden, sondern damit wir die Leute fit machen, also auch gerade in technischen und digitalen Fragen, damit sie weiterhin auch Arbeit finden und leben können?
Ja, genau die Sachen wollte ich jetzt noch sagen, die Sie jetzt gesagt haben. Genau da müssen wir ja umdenken. Was ich ja da gesagt habe, wir müssen, wie Precht sagt, komplett anders ausbilden. Und das wurde ja auch schon in der Sendung angesprochen, dass wir mehr aufs Sinnliche auch ausbilden müssen in verschiedenen Sachen und auch mehr verstehen müssen, anstatt Faktenwissen zu vermitteln, das aufgrund des extrem schnellen technischen Wandels auch wieder veraltet, im Gegensatz zum Beispiel zu knallharten physikalischen Sachen. Und halt in der Sprache, wie gesagt, wenn Ki heute schon Zeitungen und Bücher schreiben kann, genauso auch in der Sprache, in der Übersetzung, wahrscheinlich bald besser sein wird, wenn man nicht seine Hauptzeit als Übersetzer verbringt, als das, was wir nebenbei in der Sprache lehren.
Ja.
Ist halt die Frage, in was investieren wir dann unsere Bildungszeit? Was bringt uns weiter? Was bringt uns technisch voran, um eben die Arbeitsstunden zu reduzieren?
Ja.
Weil es ist ja so
Herr Bauer, Ihre Punkte sind alle deutlich geworden. Geben Sie uns die Chance, beziehungsweise den Gästen noch darauf zu antworten. Denn ich weiß, Frau Lind-Klitzing, dass Sie, er hat das Stichwort Latein genannt, Sie haben das Latinum, das Graecum, Sie sprechen Englisch, Französisch, Italienisch. Sie würden wahrscheinlich heftig widersprechen, wenn Herr Bauer sagt, Latein braucht kein Mensch.
Also ich fange vielleicht mal anders an. Ich finde das grundsätzlich einen wichtigen Beitrag. Allerdings ist einer, der, auf den ich anders reagiere. Ich habe immer Probleme mit dem, wir müssen jetzt die komplette Revolution ausrufen und alles neu machen. Ich würde immer sagen, auf der Basis des Bestehenden müssen wir wissen, was wir daran haben. Wir müssen identifizieren, was wir verändern müssen und dann natürlich neu in die Zukunft denken. Was mir wichtig ist, prinzipiell, gesellschaftlich, was wir tatsächlich anders machen müssten, wäre aus meiner Sicht erstens eine Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung herstellen, also tatsächlich denken und vermitteln und auch entsprechend bezahlen. Dann hätten wir auch nicht diesen, sagen wir mal, diesen Akademiker-Hype, den wir einfach ganz stark haben. Das Zweite nach dem Motto, wir müssen bestimmte Dinge nicht mehr lernen, das können uns digitale Geräte abnehmen. Wir haben gerade in letzter Zeit auch wieder diese Debatte gehabt, beispielsweise Handschrift oder Tippen. Da wäre ich völlig old-fashioned in dem Sinne, und das belegen auch entsprechende Studien. Es ist absolut wichtig und nötig und sinnvoll, auch die Zeit da rein zu investieren, dass Schülerinnen und Schüler eben eine flüssige Handschrift und eine korrekte Rechtschreibung natürlich erwerben und nicht versuchen, sich das über digitale Geräte durch digitale Geräte abnehmen zu lassen, weil sie sich da letzten Endes eigentlich abhängig und unmündig machen lassen. Und aus dieser Perspektive würde ich sagen, auf der Basis dessen, was wir haben, müssen wir sehen, was besser gemacht werden kann. Und es wäre von mir aus eher tatsächlich ein gesellschaftliches Umdenken in Bezug auf Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung und nicht so stark die Fokussierung auf allgemeine Bildung und Abschlüsse machen. Also da stimme ich dem, was Herr Jansen erst gesagt hat, durchaus zu, dass es immer eher darum geht, letzten Endes keinen Abschluss ohne Anschluss zu haben und dass es darum geht, dass sowohl das Individuum seinen richtigen Weg in der Gesellschaft findet, als dass es natürlich dann auch im Rahmen der Gesellschaft gut in bestimmten Berufen eingesetzt werden kann, aber nicht, dass es entsprechend durch Prüfungen oder Ähnliches abgerichtet.
Herr Bauer hat gesagt, Herr Jansen, wir müssen komplett anders ausbilden.
Ja, ich will jetzt nicht Revolutionen ausrufen, weil das ist nicht en vogue momentan. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns leider verändern. Also das muss ich schon sagen. Jetzt hat Oxford sozusagen behauptet, 47% der Berufsfelder werden komplett wegfallen durch künstliche Intelligenz, Algorithmen und so weiter. Diese Studie ist natürlich auch frisch erfunden, weil dort Informatiker befragt worden sind. Die meisten Studien, die jetzt in den letzten Jahren erfolgt sind, sagen aber, dass zumindest über 70% der bestehenden Berufe sich inhaltlich so verändern werden, weil es eine neue Mensch-Maschine-Arbeitsteilung gibt, worauf die Bildung reagieren muss. Und da bin ich schon bei Herrn Bauer zu sagen, also da sollten wir vielleicht kurz nochmal drüber nachdenken, ob wir in den jetzigen Bildungsritualen und Systemen sozusagen richtig aufgestellt sind. Mhm. Was wir in der Forschung sozusagen wissen, ist, dass Menschen größere Fehlerquellen sind, wenn es um strukturierte Routinen geht. Wir sind einfach sozusagen Menschen und das sollten wir auch bleiben, deswegen machen wir da auch Fehler. Deswegen werden sozusagen strukturierte Probleme durch Maschinen und künstliche Intelligenz in den nächsten Jahrzehnten sich so sozusagen verändern, dass wir als Mensch die Qualität im Zentrum haben sollten, nämlich eine Lösungsquelle und zwar sehr schnell, sehr kreativ für unstrukturierte Probleme zu sein. So, und das bedeutet natürlich für die Bildung, wir sollten sozusagen sehr früh damit beginnen, die für Schüler, Studenten, Kindertagesstätten, Kinder sozusagen selbst nicht verständliche Fragen in den Vordergrund zu stellen, nicht lösbare Probleme in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Damals bei der Gründung der Zeppelin-Universität habe ich das Auswahlverfahren so strukturiert, dass wir am ersten Tag uns so konzentriert haben, ein für eine Organisation nicht lösbares Problem den studierenden Bewerbern sozusagen anzubieten. Das sind in Kindertagesstätten, das war in psychiatrischen Tageskliniken, in Gefängnissen, nicht lösbare Probleme ins Zentrum zu stellen. Weil da ist der Mensch überlegen und ich muss ganz ehrlich sagen, gegenüber der künstlichen Intelligenz muss der Mensch überlegen bleiben und zwar im deutlichen, doppelten Sinne.
Herr Bauer, ich danke danke Ihnen sehr für diesen Anruf und ich möchte noch eine letzte Mail vortragen. Petra Ariens schreibt, mir scheint Bildung als bildungsbürgerlichen Anspruch ein Instrument der elitären Abgrenzung und Unterdrückung, also ein Instrument der Macht. Dieser Anspruch verdirbt die Freude an Bildung aus reiner Freude an der Auseinandersetzung mit der Welt. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden bzw. eine Minute Zeit, Fräulein Klitzing mal zu klären, was denn so schön ist an der Bildung. Warum macht Bildung Freude, so wie Frau Ariens es schreibt? Warum macht Bildung Spaß?
Freude an der Welt, die habe ich genossen durch die Schule. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, kein Bürgertum. Was ich kennengelernt habe im Unterricht, war die Beschäftigung beispielsweise mit der Antigone, also dem Lesen dieser Schrift von einer selbstbewussten jungen Frau in der Antike. Und das war ein prägendes Erlebnis für mich, sodass ich glaube, heute eine solche selbstbewusste, aber nicht mehr ganz junge Frau geworden zu sein. Und das ist sicherlich eine Frucht meines schulischen Auseinandersetzungsprozesses mit dieser ausgewählten Literatur.
Herr Jansen, jetzt haben Sie noch 15 Sekunden.
Spaß an der Bildung. Dann würde ich sagen, nicht wissen müssen, sondern staunen dürfen.
Sagt Stefan Jansen, der Autor des Buches Die Befreiung der Bildung. Er war heute zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit Susanne Lind-Klitzing, Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes. Wir haben über unsere Definition, über Ihre Definition vor allen Dingen von Bildung gesprochen. Ich bedanke mich sehr dafür. Mir hat das viel Spaß gemacht und ich kann beide Herrschaften nur weiterempfehlen und Ihre Texte und Werke auch. Vielen lieben Dank, ein schönes Wochenende an alle und noch viel Freude beim Hören von Deutschlandfunk Kultur.